Ich finde so Versprecher immer sehr interessant, auch wie Leute dann reagieren. Ihr habt gleich reagiert, als von Marburg die Rede war, obwohl ich aus Wetzlar komme. Kleine Anekdote vom Gottesdienst heute Morgen in Wetzlar. Sagte ein sehr begabter Prediger, unser Vikar, sagte mitten in seiner Predigt, erklärte einiges von der Geschichte Gottes mit den Menschen, sagte dann, und Eva wurde zuerst gemacht. Und ich konnte das Lachen kaum zurückhalten, aber außer mir reagierte keiner. Das war ganz seltsam. Manchmal braucht man so ein bisschen Zeit, um zu checken, ne, was gesagt wurde. Okay, Max, du hast das schon gesagt. Es geht um Geist und Kraft, aber ich werde jetzt nicht direkt über den Heiligen Geist predigen, sondern ich möchte über eine Gestalt aus dem Neuen Testament predigen. Oder eigentlich ist das gar nicht richtig gesagt. Ich möchte über eine Person predigen, die zwischen dem Alten und dem Neuen Testament stand. Jesus hat von dieser Person gesagt, er ist der Größte im Alten Bund, aber jeder im Neuen Bund ist größer als er. Ich möchte über Johannes dem Täufer predigen und an ihm mit euch angucken, wie so ein Leben in Geist und Kraft aussehen kann, gerade dann, wenn die Dinge nicht so glatt laufen. Dazu möchte ich eben mit euch so eine kleine Spur gehen mit Johannes dem Täufer und ihr wisst sicher einiges über ihn. Ich will mal so ein paar kurze Dinge sagen, denn die kann ich nicht alle vorlesen. Johannes der Täufer war ja menschlich gesehen verwandt mit Jesus. Ja? Seine Mutter Maria war eine Verwandte von Elisabeth. Da habe ich, glaube ich, drüber gepredigt, als ich im Advent mal hier war, ne? Genau. Und Elisabeth war die Mutter von Johannes dem Täufer. Johannes hatte dann den Ruf von Gott bekommen, als er so ungefähr 30 Jahre alt war, in die Wüste zu gehen. Er ging in die Wüste und rief dort die Menschen auf, sich neu Gott zuzuwenden. Ja, Buße zu tun, also ihr altes Leben anzugucken und zu sagen, da läuft was nicht so, wie Gott es möchte. Und ich mache jetzt damit Schluss, ich möchte jetzt wirklich so leben, wie es Gott gefällt. Ich möchte ein Leben leben nach dem Wohlgefallen Gottes, woran Gott Freude hat. Und wenn man so einen Entschluss fasst, dann braucht man Unterstützung. Ja? Unsere Entschlüsse sind gut und wichtig, aber das heißt noch nicht, dass das gelingt. Und Johannes hatte dann aufgerufen zu einer Taufe der Buße, dass man das richtig festmacht. Man wurde mit Wasser getauft als Zeichen der Buße und er gab den Leuten auch noch einige Worte von Gott mit. Und das Interessante ist, er löst damit eine richtige Bußbewegung aus. Ich sag mal eine Bußerweckung. Da heißt es dann nämlich in Markus 1,5, es ging zu ihm hinaus das ganze jüdische Land und alle Leute von Jerusalem und ließen sich von ihm taufen im Jordan und bekannten ihre Sünden. Wenn ihr schon ein bisschen länger in dieser Gemeinde dabei seid oder auch sonst, dann wisst ihr, dass viele auf dem Herzen haben, dass Gott sowas wieder schenkt. Dass Gottes Wort viele Menschen anspricht, dass Gottes Wort in den Menschen bewirkt, dass sie sagen, ja, ich will meinen alten Lebensstil hinter mir lassen, ich wende mich neu Gott zu, ich gebe mein Leben an Jesus Christus, ich will von nun an ganz anders leben. Und das wird das Klima um uns herum in diesem Land oder wo immer diese Menschen sind, total verändern und Gott wird die Ehre bekommen und Menschen werden zu Kindern Gottes. Wir sagen dazu oft Erweckung, wenn es darum geht, dass das in größerem Maße geschieht. Und solche Erweckungen sind immer unverfügbar, die kann man nicht machen. Aber man kann treu wie jemand leben, der so eine Erweckung möchte. Und das hat Johannes gemacht. Und ich möchte so gern mit euch eben diese Punkte im Leben von Johannes angucken. Und ich sage nicht, wenn wir alle so leben, kommt Erweckung. Das wäre super schön. Aber ich glaube, Gott bietet uns an, dass wir alle wie Johannes leben im Geist und in der Kraft. Und was Gott dann daraus macht, das ist seine Sache. Aber wir können ihm bestürmen, im Gebet doch so einen Aufbruch zu schenken. Und ich sage schon jetzt, dieses Leben in Geist und Kraft ist nicht unbedingt das, was wir uns vorstellen, wenn wir an das Leben eines Überfliegers denken, bei dem immer alles gelingt, der nur mit dem Finger zu schnippen braucht und die Dinge laufen, auch geistlich. Sondern das Leben von Menschen im Geist und Kraft kann auch ein Leben sein von Leuten, die in schwierigen Situationen an Gott festhalten, von ihm gehalten werden. Und das gucken wir uns bei Johannes jetzt eben auch mal an. Ihr wisst vielleicht, dass Johannes ein ziemlich direkter und radikaler Typ war, aber auch wenn ihr vielleicht eher zurückhaltender oder sensibler seid, dann gilt das trotzdem alles für euch auch, worum es jetzt geht. Es geht nicht um diese Persönlichkeit, man kann auch zurückhaltend, sensibel und trotzdem radikal sein. Ja, ich glaube, es gibt auch solche Leute hier. Aber Johannes war so ein direkter und radikaler Typ, der war halt in die Wüste gegangen, weil Gott das von ihm wollte. Und der kleidete sich auch so, dass er ein bisschen wild aussah. Der trug also ein Gewand von Kamelhaaren. Der war in der Wüste, der hatte kein Proviant dabei, der aß Heuschrecken und wilden Honig, was wohl sehr, sehr, sehr gesund war. Es war nämlich proteinreich, die Heuschrecken. Und der Honig hatte sicher Zucker, Kohlenhydrate, also der war auch gesundheitlich gut drauf. Und dort rief er zur Buße, er taufte, das wisst ihr schon. Diese Radikalität oder diese Unerschrockenheit vom Johannes, die zeigte sich dann auch darin, dass er dem Landesfürsten Herodes ins Gesicht sagte, dass der im Ehebruch lebte und viel Böses getan hatte. Sag das mal deinem gottlosen Landesfürsten, wie reagiert der? Danke, dass du mich zurechtweist. Hat Herodes nicht getan. Johannes wurde schließlich ins Gefängnis geworfen und später dann enthauptet. Und nun versetzt euch mal in die Lage von Johannes. Ihr tut, was Gott von euch möchte. Ihr habt das gehört. Geh in die Wüste oder tu deinen Dienst. Du tust das und die Menschen kommen in Scharen. Du hast wirklich die Gewissheit, du bist ganz im Willen Gottes und dann das. Du wirst aus einem fruchtbaren Dienst herausgerissen, ins Gefängnis geworfen. Du wirst im Grunde kaltgestellt, obwohl du doch so einen besonderen Auftrag hast. Manch einer kann das vielleicht gut verarbeiten, aber dem Gefangenen Johannes kamen wirklich Fragen auf. Dieser sehr gefestigte Mann kam ins Fragen. Vielleicht fragte er sich so Dinge wie, wie konnte es dazu kommen? Warum bin ich jetzt hier? Ist was grundsätzlich schiefgelaufen in meinem Leben? Habe ich Gott doch nicht so ganz gehört? Habe ich was falsch verstanden? Ist Jesus wirklich der Messias, der kommen soll? Denn er wusste ja, er sollte den Messias durch diese Taufe den Weg bereiten. Da sitzt er jetzt also und kann nicht mehr viel machen von dem, was er so gerne macht. Aber dann hört er auch, dass die Jünger von Jesus große Taten vollbringen, Kranke heilen, Dämonen ausschreiben, das Evangelium verkünden. Schön, ja? Also es ist was dran an diesem Jesus, das muss wohl schon der Messias sein, aber wenn Johannes seine Situation anguckt, dann kommt er doch in Zweifeln, ob das alles richtig gelaufen ist und ob er sich für das Richtige eingesetzt hat. Und ich denke, das muss man sich wirklich mal vorstellen. Du redest von Erweckung, die Leute hören dich. Du merkst, da bahnt sich was an. Dann wirst du in die Ecke gestellt, kommst nicht mehr raus und die ganze Erweckung läuft ohne dich ab. Ist das der Traum von allen, die von Erweckung beten? Nee, ne? Aber das Gute ist, beim Johannes habe ich mal gelesen, Johannes hat gewusst, wer er war. Er sollte Jesus den Weg bereiten. Und es kann ja sein, dass er seinen Auftrag längst erfüllt hatte, ohne das so richtig zu merken. Und sein Vertrauen zu Jesus war immer noch ungebrochen. Er wusste, wenn es jemanden gibt, der die Fragen beantworten kann, dann Jesus. Und vom Gefängnis aus sendet er seine Jünger, um Jesus zu fragen, bist du es wirklich? Bist du wirklich dieser Messias? Habe ich nicht auf die falsche Karte gesetzt? Ist mit meinem Leben noch alles okay? Und dazu möchte ich jetzt Text lesen aus Matthäus 11, Verse 2 bis 10. Da heißt es bei Matthäus, also eine Folie habe ich jetzt nicht, aber ich denke, ihr habt eure Bibeln oder eure Bibel-Apps, ja? Matthäus 11, Vers 2 bis 10. Als aber Johannes im Gefängnis von den Werken Christi hörte, sandte er seine Jünger und ließ ihn fragen, bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und sagt Johannes wieder, was ihr hört und seht. Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Als sie fortgingen, fing Jesus an, zu dem Volk von Johannes zu reden. Was seid ihr hinausgegangen, in die Wüste zu sehen? Wolltet ihr ein Rohr sehen, das der Wind hin und her weht? Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Wolltet ihr einen Menschen in weichen Kleidern sehen? Siehe, die weiche Kleider tragen, sind in den Häusern der Könige. Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Wolltet ihr einen Propheten sehen? Ja, ich sage euch, er ist mehr als ein Prophet. Dieser ist's, von dem geschrieben steht, Malachi 3,1, siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Jesus macht was sehr Gnädiges. Er knüpft an das, was Johannes schon wusste und einordnen konnte. Er verweist mit diesen Worten auf einen Text aus dem Alten Testament, auf Jesaja 35, den kannte Johannes bestimmt. Er ruft ihm also in dieser verwirrten Situation das Wort Gottes neu ins Bewusstsein. Dort in Jesaja 35 wird nämlich ganz klar gesagt, was der Messias tun würde. Ich lese euch das mal vor, Jesaja 35, 5 und 6. Da steht, stärkt die müden Hände und macht fest die wankenden Knie. Sagt dem verzagten Herzen, seid getrost, fürchtet euch nicht. Seht, da ist euer Gott. Er kommt zur Rache. Gott, der da vergilt, kommt und wird euch helfen. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und die Zunge des Stummen wird frohlocken. Denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme im dürren Lande. Ist das nicht gnädig und hilfreich, dem irgendwie verzagten und verwirrten Johannes zu sagen, stärkt die müden Hände. Mach fest die wankenden Knie. Und wenn du ein verzagtes Herz hast, dann höre, fürchte dich nicht. Da ist dein Gott, er kommt zur Rache. Das heißt nicht, Gott macht alles kurz und klein, sondern Gott wird vergelten, Gerechtigkeit schaffen. Und dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet. Der Lahme wird springen, der Stumme wird frohlocken. Das war genau das, von dem Johannes wusste, das sind die Zeichen des Messias. Und der, der kommen wird, wird diese Zeichen tun und daran werde ich erkennen, wer der Messias ist. Jesus hat Johannes daran erinnert, was im Alten Testament von Jesus gesagt war. Und als Johannes im Gefängnis sah und gehört hat, hey, die Jünger von Jesus vollbringen so große Taten, da werden Kranke geheilt, Dämonen ausgetrieben, das Evangelium verkündigt, da konnte er in seiner Verwirrtheit wieder anknüpfen an das Wort und sagen, ja, dann bist du wirklich der Messias. Auch wenn ich mir das alles ganz anders vorgestellt habe, und wenn ich mir eine andere Situation jetzt gewünscht hätte. Seht ihr diesen Wink von Gott, der da drin steckt, der uns sagt, wenn ihr im Geist leben wollt, wie Johannes, und wenn in eurem Leben was kommt, was verwirrend scheint, weil es so anders ist als das, was ihr euch vorgestellt habt, wie ist der Weg aus dieser Verworrenheit, aus dieser inneren Vernebelung, die wir manchmal haben können, raus. Erinnert euch an das Wort Gottes. Lest es neu. guckt doch mal, ob das, was ihr denkt, mit dem Wort Gottes übereinstimmt. Oder lasst euch vom Wort Gottes sagen, wie so eine Erfüllung einer Prophetie aussehen kann. Lasst euch vom Wort Gottes korrigieren. Denn manchmal sind es Lügen, die Satan uns einreden will, die uns verwirrt machen. Wenn wir zum Beispiel denken, wenn wir an Christus glauben, dann gehen wir nie durch harte Zeiten. Dann kommt nie so etwas wie jetzt, dass wir so eingeschränkt sind und dann denken, oh, was habe ich falsch gemacht in meinem Glauben, dass ich in dieser Situation bin, dann kann mich das sehr verwirren. Aber wenn ich weiß, auch ein geistgeleiteter Mensch geht nicht immer nur auf irgendwelchen Höhen, sondern muss mit ins dunkle Tal und dort wird sich erweisen, wie der Geist uns führt und da werden wir Gott in einer Tiefe kennenlernen, dann kann sich der Nebel lichten. Bei Johannes war das sehr extrem. Vielleicht ist es bei uns nicht so extrem oder du sagst, für mich fühlt sich das noch extremer an, was ich vielleicht privat erlebe oder erlebt habe. Aber lasst uns immer wieder am Wort Gottes festmachen. Lasst uns wie die Jünger Jesu, wie die Jünger von Johannes, immer wieder zu Jesus gehen und sagen, Herr, erklär mir das, erinnere mich an dein Wort. Und dann kann Gottes Geist diesen Nebel immer wieder auflösen und ein Stück wegpusten. Jesus hatte auf das Wort Gottes verwiesen. Das hatte Kraft, das kannte Johannes, das konnte ihm Orientierung geben und Beruhigung. Der Geist lässt uns oft total motiviert sein und schenkt neue Kraft und Dynamik. Der Geist beruhigt uns aber auch, wo eine Panik in uns aufkommt oder eine falsche Angst. Lasst uns beides in unserem Leben nehmen, diese total inspirierende Kraft, die uns springen lässt, und diese total friedvolle Kraft, die uns zur Ruhe bringt, wo wir an Punkten in Frage gestellt sind, die uns das Leben schwer machen. Gott ist da. Wir können an Jesus festhalten, auch wenn wir ihn nicht immer verstehen. Und da ist durch dein Wort werden wir immer wieder einen klaren Blick bekommen, auch wenn unsere Gefühle uns in ein negatives Grübeln bringen wollen. Ich glaube, das ist der eine Punkt, um zum Leben zu leben im Geist und in der Kraft. Aber das ist nicht alles. Es gibt noch was anderes, worüber ich mit euch auch sprechen will. Denn Menschen, die sich darauf einlassen, so intensiv sich wirklich vom Geist führen zu lassen wie Johannes, auch wenn es schwer wird, die entwickeln eine Stärke. In uns allen ist diese Stärke drin, wenn wir an Jesus glauben. Und Jesus möchte, dass diese Stärke in unserem Leben sichtbar wird, gerade auch in schwierigen Zeiten. Und das geschieht nicht aus eigener Kraft, sondern weil der Geist, der da ist, uns führen kann. Wohin hat der Geist den Johannes geführt? So vom Charakter des Johannes her. Es heißt in Vers 7, da fragt Jesus dann, was wolltet ihr denn in der Wüste sehen? Ein Rohr, das hin und her geschwungen wird vom Wind. Und das heißt, nein, der Johannes, der schwingt nicht hin und her, je nachdem, wie der Wind weht. Der ist nicht wankelmütig, der ist nicht wie ein Schilfrohr im Wind, der ist fest. Oder wolltet ihr einen Mensch in weichen Kleidern sehen? Nein. Johannes trug keine weichen Kleider und das heißt, er suchte nicht seine Bequemlichkeit, er bewegt sich nicht immer innerhalb seiner Komfortzone, wo alles vertraut, gemütlich und berechenbar ist. Ich meine jetzt mit Bequemlichkeit nicht Entspannung, die brauchen wir alle, ja? Aber es geht um diese Haltung, die sagt, Jesus, ich ruhe mich bei dir aus, aber wenn du mich losschickst, dann gehe ich auch dahin, wo es nicht gemütlich ist. Und das andere, Vers 9 bis 10, ja, ich sage euch, er ist mehr als ein Prophet. Ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg bereiten soll. Also Johannes hat eine besondere Identität, einen besonderen Auftrag, da komme ich noch zu. Aber Gottes Geist bereitet uns darauf vor, dass wir so fest sind, nicht wankelmütig, sondern uns an Jesus und seinem Wort festmachen, dass wir bei Jesus unseren Frieden suchen, Im Haus des Vaters haben wir gesungen, ein wunderbares Lied, wo alles von uns abfällt, was uns belastet oder abfallen kann zumindest. Aber er bereitet uns auch darauf vor, dann den Umständen die Stirn zu bieten und mutig hindurchzugehen. Wie war das bei Johannes? Er hatte ja nun einen ganz besonderen Auftrag, eine ganz besondere Beauftragung. Er war nicht nur ein Prophet, er war mehr als ein Prophet. Er ist der Bote, der den Weg für Jesus vorbereiten soll, der Menschen auf ihn vorbereiten soll. So wird dann in Matthäus 10,10 auf Malachi 3,1 verwiesen, wo der Prophet sagt, siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Also durch den Dienst von Johannes sollen Menschen so von Gott angesprochen werden, so überführt werden, was nur durch den Heiligen Geist geschehen kann, dass sie empfänglich werden für die Botschaft von Jesus Christus. Johannes soll Menschen dazu bewegen, sich wieder von Gott hinzuwenden, vom falschen Wegen abzukehren. Er soll das Herz der Menschen erreichen, damit es weich und empfänglich wird für die Botschaft von Jesus Christus. Er soll dem manchmal etwas harten Herzensboden wieder pflügen, damit die Saat aufgenommen werden kann, die Jesus auswerfen würde. Und ihr Lieben, wenn ich sage, wir können von Johannes lernen, im Geist zu leben und in der Kraft, dann gehört das dazu. Denn jeder, der aus dem Geist lebt, hat diesen Auftrag, auch wenn er nicht Johannes ist. Durch sein Leben, durch sein Reden, durch das, was er weiter sagt, einen Weg für den Herrn zu bereiten, auf dem Jesus den Menschen begegnen kann. Das wurde eben in den Zeugnissen so schön, das ist klar. Da wird ein Gebet gesprochen, da wird etwas erzählt, da erleben Menschen Heilung und sie jubeln vor Gott. Und sie erleben, dass da ein Gott ist, der wirklich was kann. Sowas bereitet den Herzensboden der Menschen vor. Auch Zeichen und Wunder. Und ich glaube, dass jeder, wo er lebt, alle, die den Heiligen Geist haben, in ihrer Umgebung Wegbereiter sind. Manchmal machen wir das sehr bewusst, indem wir von Jesus erzählen. Ich glaube jedoch, wenn der Heilige Geist in uns wirklich Raum hat, dass selbst in den Momenten, wo wir nichts von Jesus erzählen, etwas von uns aufströmt, was eine positive Wirkung hat und was Menschen fragen lässt, was hat dieser Mensch, was ich nicht habe? Also, ihr Wegbereiter, seid stark wie Johannes im Herrn, seid mutig wie Johannes und nehmt diesen Auftrag treu an, auch wenn ihr nicht dieser radikale Typ seid wie Johannes. Da geht was von euch aus. Natürlich können wir fragen, wie kann ich das weitersagen? Was ist mein Part in meinem Beruf? Wie kann ich so ein Wegbereiter sein? Das ist ja gut, das mal zu fragen. Das tut ihr auch. Aber wichtig ist, immer wieder bereit zu sein, in diesem Geist und in dieser Kraft zu leben. Ich möchte mal so einen kleinen Schlenker hier einführen, weil um Johannes den Täufer, da drehen sich manchmal so ein paar Fragen, die auch für Leute, die die Bibel kennen, ein bisschen verwirrend sein können. Ich weiß gar nicht, ob euch die so bewusst sind oder ob ich jetzt euch was erzähle, was euch noch nie so zu Bewusstsein gekommen ist. Ich habe ja in Matthäus 10,10, Malachi 3,1 zitiert, siehe, ich sende meinen Boten vor dir her. Malachi ist ja das letzte Buch vom Alten Testament. Danach kommt dann das Neue und da kommt ziemlich vorne Johannes der Täufer. Also ein toller Anschluss, den Gottes Geist da geschaffen hat. Bei Matthäus 11 gibt es einen Vers, drei Verse weiter, Matthäus 11,14. Da sagt Jesus einen zugespitzten Satz über Johannes den Täufer. Er sagt, er ist Elia, der kommen soll. Also Johannes ist Elia. Malachi hatte im dritten Kapitel seines Buches auch noch gesagt, siehe, ich will euch senden, dem Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Und die alttestamentlichen Leute dachten natürlich an Elia, den großen Propheten. Und jetzt kommt Johannes der Täufer und Jesus sagt von ihm, er ist Elia, Johannes oder Elia, was ist denn nun gemeint? Ja? Und wir haben ja in unserem Kulturkreis inzwischen viele Leute, die an eine sogenannte Reinkarnation glauben. Das kommt aus dem Buddhismus oder Hinduismus. Und dann fragen sie, was soll denn das? Ist das Johannes oder ist das Elia oder ist das der reinkarnierte Elia? Redet die Bibel hier von so was? Also Reinkarnation heißt in diesen fremden Religionen Seelenwanderung, dass eine Seele mehrmals auf die Erde kommt in verschiedenen Personen. Und wenn Leute euch jemals fragen werden, was soll denn das, wenn ihr hier über Johannes und Elia redet, ist da Reinkarnation mit gemeint, dann könnt ihr geruhigt sagen, nein, das ist hier nicht gemeint. Hier ist was ganz anderes gemeint. Hier geht es nicht um eine Person, die wiederkommt. Hier geht es um eine Person, die in der Kraft lebt, wie zum Beispiel auch der große Prophet Elia gelebt hat. Und dann möchte ich mal ein, zwei Aussagen aus der Bibel mit euch noch genauer angucken. Lukas 1,17, da heißt es, dass Johannes der Täufer, und da wird Maleachi 3 zitiert, vor Jesus hergehen wird im Geist und in der Kraft des Elia zu bekehren, die Herzen der Väter zu den Kindern und die Ungehorsamen zu der Klugheit der Gerechten zuzurichten, dem Herrn einem Volk, das wohl vorbereitet ist, also der Wegbereiter. Wer hat das gesagt in Lukas 1,17? Das hat der Engel gesagt, der dem Vater von Johannes dem Täufer seine Geburt angekündigt hat. Und hier habt ihr das Verständnis von der Bibel, er geht einher im Geist und in der Kraft wie der alte Prophet Elia. Und als Johannes der Täufer gefragt wurde, ob er Elia sei, das ist Johannes 1,21, da gibt er Auskunft und sagt, er sprach, ich bin's nicht. Er sagt, ich bin nicht Elia. Jesus hat das so zugespitzt gesagt und betonte damit den Auftrag, dass Johannes wie Elia stark sein sollte. Aber das war keine Aussage über so etwas wie Reinkarnation, sondern da geht es um den Geist und um die Kraft. Und lass uns mal einen kurzen Moment bedenken, was hat der alte Prophet Elia getan und was hat Johannes getan und was können wir tun? Ihr könnt euch ruhig in die Reihe stellen. Als Menschen des neuen Bundes habt ihr diesen Geist, der auch in Elia und Johannes war. Das ist nicht vermessen. Es wäre vermessen zu sagen, ich bin der große Prophet, ja? Aber es ist nicht vermessen zu sagen, ich kann aus dem gleichen Geist leben. Was war ähnlich bei Johannes dem Täufer und beim alten, alttestamentlichen Prophet Elia? Beide waren Kämpfer für Gott. Ja, Johannes der Täufer hat dafür gekämpft, dass Menschen umkehrten zu Gott. Er hat sich mit Herodes angelegt, weil der gottlos handelte. Und er hat einer abtrünnigen Kultur entgegengesetzt, dass es einen Gott gibt. Und er hat zur Buße gerufen. Dasselbe hat im Alten Bund auch Elia getan. Er hat sich gegen seinen gottlosen König gewandt und gegen dessen Frau, die falsche Prophetin Isabel. Er hat sich mit dem König angelegt, weil er sagte, es gibt einen wahren Gott und der ist stärker. Er hat das auch demonstriert. Er kennt vielleicht die Geschichte, wo Feuer vom Himmel fällt und dadurch bestätigt wird, welcher Gott, nämlich der Gott des Elia, der richtige ist. So hat sich auch Elia einer abtrünnigen Kultur entgegengestellt und zur Buße gerufen. Und beide, Johannes und Elia, waren in irgendeinem Punkt verunsichert. Von Johannes habe ich es euch schon erzählt. Bei Elia war es so, nachdem er das große Erlebnis hatte, wie Gott Feuer vom Himmel fallen ließ, war er in den nächsten Stunden total verunsichert, weil die falsche Prophetin Isabel gesagt hat, ich bringe dich um. Könnt ihr euch das vorstellen? Ein Mann, der 400 falschen Propheten entgegentritt und sie besiegt, lässt sich erschrecken durch die Worte aus dem Mund einer falschen Prophetin und läuft weg in die Wüste. Ich finde es so interessant, es gibt diese ganz starken Leute, Es gibt die Leute, die ihren Auftrag kennen, die Leute, die innerlich fest sind, nicht wankelmütig, die mutig sind. Und dann kommt der eine Moment, der haut sie um. Bei Johannes haben wir es gesehen, als er ins Gefängnis kam, bei Elia war es ähnlich. Also, auch die Starken dürfen wissen, sie sind nur stark in der Kraft des Geistes. Und auch die Starken können wissen, es kann Momente kommen, da kann was kippen. Aber jeder soll wissen und in dem Moment ist Gott da. Lass uns dann erinnern an sein Wort, wie Jesus den Johannes erinnert hat. Und bei Elia war es so, dass ein Engel da stand mit Brot, mit Wasser, ihn ermutigt hat, in einem neuen Auftrag gegeben hat. Wenn ich nun gesagt habe, Leben wie Johannes der Täufer, wie sieht das aus? Wie sieht so ein Leben aus in Geist und Kraft? Was gehört dazu, um in Geist und Kraft zu wandeln, also beständig zu leben und immer wieder zu handeln? Und was hat das mit uns zu tun? Dann heißt das für mich, der Geist, der sich gezeigt hat bei Johannes, auch in dieser Kraft, in dieser Vollmacht, Menschen zur Umkehr zu rufen und dabei noch eine Erweckung auszulösen. Dieser Geist ist auch ein Geist, der den Elia angetrieben hat, der mutig war in einer gottlosen Zeit. Und dieser Geist ist nichts anderes als der Heilige Geist, der in jedem lebt, der an Christus glaubt. Leben wie Johannes der Täufer heißt, ein Leben aus der Kraft des Heiligen Geistes. Und das heißt nicht immer, nur tolle Zeiten zu erleben, die gibt es auch, aber das heißt, Gottes Geist kann in mir eine Haltung kultivieren, die auch in Nöten fest bleibt. Und wenn dann Zeiten kommen, wo ich wie so einen Nebel um mich habe, weil etwas verwirrt, was ich gerade erlebe, was ich so gar nicht mit Gott in Beziehung bringe, dann wird Gottes Wort und der Zuspruch meiner Geschwister aus dem Wort, wird den Nebel wieder lichten. Vielleicht nicht ein für alle Mal, aber Stück für Stück. Und ich glaube, das ist für uns wichtig. Ich glaube, ihr wollt alle aus dem Geist leben, ich auch. Aber ich kenne auch diesen Nebel, wo ich denke, habe ich das jetzt richtig verstanden? Wie ordne ich die Situation ein? Was ist geistlich gerade los? Und dann brauchen wir, dass uns das Wort wieder den Blick frei macht, in die Wahrheit führt und alles andere, was uns benebeln will, von Lügen des Satans bis über eigene Gefühle, dass das von uns ablässt. Und manchmal sind das längere Prozesse, wo wir wirklich viel Unterstützung brauchen. Und das ist okay. Auch die größten Propheten kannten solche Momente. Leben in Geist und Kraft heißt auch, ich bin aber auch bereit zu Handlungen, die aus dieser Ausrüstung mit den Kraft kommen und die aus dieser inneren Haltung fließen. Und das heißt zum Beispiel, ich sage auch, ja, ich will auf meine Art einen Weg bereiten, der Menschen mit Jesus verbindet. Wie ich rede, wie ich da bin, wie ich bete, wenn ich was über Jesus sagte und meinen speziellen Auftrag lebe, den er mir vielleicht gibt. Leben in Geist und Kraft heißt auch, ich will auch in schwierigen Situationen an Gott festhalten und für ihn einstehen und glauben, dass er mich nicht im Nebel stehen lässt. Leben im Heiligen Geist und in Geist und Kraft heißt auch, ich will mich auch von Gott trösten und wieder aufrichten lassen, wenn die Situation schwieriger ist. Ich denke, wenn wir sagen von Herzen, ja, so will ich leben, dann haben wir vielleicht wieder neu Ja gesagt zu einem Leben im Geist und in der Kraft. Denn dieser Heilige Geist kam an Pfingsten, aber er hat vorher schon Leute, Propheten motiviert. Und wie Elia und Johannes ihre eigene Geschichte haben mit dem Geist, hat jeder von uns seine eigene Geschichte mit dem Heiligen Geist. Und der Heilige Geist will in jedem Leben das hervorbringen, was gerade nötig ist. Der Heilige Geist will in jedem Leben Stabilität schenken, innere Haltung, ein Handeln, das entspricht. Und er wird dir immer den Trost schenken wollen, den du gerade brauchst. Ich finde das so faszinierend. Johannes war der Größte im Alten Bund, sagt Jesus. Aber im Neuen Bund ist jeder größer als Johannes, weil im Neuen Bund hat jeder erlebt, dass Jesus gestorben und auferstanden ist und konnte dadurch den Heiligen Geist nochmal besonders kennenlernen. Also würde ich euch gerne sagen, ergreift eure Berufung vielleicht neu und sagt, ja, ich will leben aus diesem Geist und aus dieser Kraft, gerade dann, wenn es äußerlich gesehen mal nicht so gut läuft. Amen.